Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Maria Grunwald. Schön, dass Sie dabei sind. Einige unserer Themen in den nächsten 30 Minuten. Emotionale Debatte um mehr Selbstbestimmung. Der Bundestag beschließt mit einer klaren Mehrheit das Selbstbestimmungsgesetz. Damit können Transmenschen einfacher ihren Geschlechtseintrag beim Standesamt ändern lassen. Schluss mit den Demütigungen, sagte dazu der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann.
Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein zutiefst liberales Gesetz, denn es beendet die staatliche Bevormundung von Menschen und stärkt ihre Persönlichkeitsrechte.
Streit um das Klimaschutzgesetz. Weil der Verkehrssektor wiederholt nicht so viel CO2 eingespart hat, wie gesetzlich vorgeschrieben, drohen jetzt Fahrverbote, sagt zumindest Bundesverkehrsminister Wissing. Es sei denn, das bisherige Klimaschutzgesetz werde geändert. Empört reagieren die Koalitionspartner SPD und Grüne, wie auch Umweltorganisationen, die dem Minister Versagen vorwerfen. TV-Duell um Deutungshoheit. Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen, Mario Vogt, trat gestern Abend gegen den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke an. War es richtig oder falsch, den extremen Positionen von Höcke, der mehrfach wegen Volksverhetzung angeklagt wird, eine mediale Bühne zu bieten? Und im Hintergrund geht es heute um das Thema Alles auf Sieg, wenn Staaten auf Kriegswirtschaft umstellen. Zu hören um 18.40 Uhr, also gleich nach dieser Sendung. Emotional ging es heute im Bundestag zu. Es wurde über das Selbstbestimmungsgesetz debattiert. Es soll das Leben für transsexuelle, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen einfacher machen. Und es wurde mit einer klaren Mehrheit angenommen. Transsexuelle, intergeschlechtliche und nicht-binäre Menschen können künftig ihren Vornamen und ihren Geschlechtseintrag mit einer einfachen Erklärung beim Standesamt ändern. Bisher gab es dafür höhere Hürden. Betroffene benötigten für eine Änderung ihres Geschlechtseintrags 2 psychologische Gutachten und das zuständige Amtsgericht musste darüber entscheiden. Gudula Geuter fasst die Debatte zusammen.
Zeitweise ging es hoch her in der Debatte über das Selbstbestimmungsgesetz, etwa als Sarah Wagenknecht für ihr Bündnis die Ablehnung ankündigte.
Der Gemütsverfassung. Es ist einfach nur albern, wenn es nicht so gefährlich wäre.
Fast genau traf sie damit die Wortwahl von Martin Reichert, AfD, der von ideologischem Unfug sprach.
Ihr Gesetz wäre im Grunde unfreiwillig komisch, wenn es nicht so tragisch, aber auch vor allen Dingen gefährlich wäre.
Überwiegend aber verlief die Sitzung sachlich und deshalb nicht weniger kontrovers. Überfällig sei es, dass das Selbstbestimmungsgesetz nun das bisherige Transsexuellengesetz ablöse, so Vertreter der Ampelkoalition wie Jan Plobner, SPD.
Wir haben die Pflicht dazu, Unrecht zu erkennen und zu beseitigen, gerade wenn es sich dabei um so eine offensichtliche und eklatante Verletzung der Menschenwürde handelt.
Oder Nike Slavik von den Grünen, die selbst das Verfahren nach dem transsexuellen Gesetz durchlaufen hat.
Wussten Sie, dass Transmenschen bis 2008 sich scheiden lassen mussten, um das Gesetz in Anspruch zu nehmen? Dass sie bis 2011 eine Sterilisation nachweisen mussten? Erst das Bundesverfassungsgericht machte damit Schluss. Es ist höchste Zeit, dass wir nun auch die unnötig langen Gutachter und Gerichtsverfahren der Namensänderung als Unrecht beenden und dass wir heute endlich die Würde von trans-, inter- und nicht-binären Menschen achten.
Die psychologischen Gutachten sind die höchste Hürde, die das Gesetz derzeit noch für die Änderung des Geschlechtseintrages aufstellt. Stattdessen soll in Zukunft die bloße Erklärung gegenüber dem Standesamt genügen. Nach einer sogenannten Bedenkzeit von 3 Monaten gilt dann das neue Geschlecht und der neue Vorname für mindestens ein Jahr. Mareike Lotte-Wulff, CDU, hat grundsätzliche Bedenken.
Ihr Gesetz versteht Geschlecht als etwas jenseits der biologischen Fundierung. Und das nimmt ein Großteil der Menschen im Land einfach anders wahr. Wir halten diese Art von Politik für falsch. Mehr noch, wir halten sie für gesellschaftlichen Sprengstoff.
Konkreter geht es ihr und anderen Kritikern des Gesetzes um den Jugendschutz. Jugendliche ab 14 Jahren können Geschlecht und Vornamen ändern, wenn die Eltern zustimmen. Tun die das nicht, kann der Jugendliche vor Gericht ziehen. Hier sehen Unionsabgeordnete die größten Gefahren, zumal eine vorherige Beratung nur versichert, aber nicht nachgewiesen werden muss. Susanne Hierl, CSU, hob außerdem hervor, dass Eltern für ihre unter 14-jährigen Kinder die Änderung beantragen können.
Der Kritik, das geschehe ohne Einbeziehung der Kinder, begegnen Sie damit, dass Kinder ab 5 Jahren diesem Wechsel zustimmen müssen. Ein Kind im Alter von 5 Jahren ist nicht in der Lage, die Tragweite einer solchen Entscheidung für sein Leben zu überblicken. Kinder wollen in diesem Alter ihren Eltern gefallen.
Der weiteren Kritik, dass mit dem geänderten Eintrag Missbrauch betrieben werden könnte, trat Katrin Helling-Pla, FDP, entgegen.
Durch das SBGG werden Damentoiletten, Umkleiden und Duschen nicht weniger sicher als bisher. Es gab die Sorge um unfaire Wettbewerbe im Sport. Deshalb haben wir ins Gesetz geschrieben, die Bewertung sportlicher Leistungen kann unabhängig von dem aktuellen Geschlechtseintrag geregelt werden.
Um Missbrauch zu vermeiden, gelten außerdem besondere Regeln im Spannungsfall. Auf medizinische Änderungen hat das Gesetz keinen Einfluss. In namentlicher Abstimmung votierten 374 Abgeordnete für das Gesetz, 251 stimmten mit Nein, 11 Parlamentarier enthielten sich. Damit tritt das neue Selbstbestimmungsgesetz am 1. November in Kraft.
Aus unserem Hauptstadtstudio Informationen von Gudula Geuter. An mindestens 2 Tagen die Woche müssen die Deutschen ihr Auto stehen lassen, denn nur so, mit einem Fahrverbot, lässt sich genug CO2 einsparen, um die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes einzuhalten. So argumentiert Bundesverkehrsminister Wissing, FDP. Er will damit Druck machen, dass das Klimaschutzgesetz geändert wird. Das ist eine bewusste Provokation, ein bewusster Hammer, heißt es dagegen aus den Reihen der Koalitionspartner SPD und Grün. Und Umweltverbände, die gehen mit ihrer Kritik deutlich weiter. Wissing wolle mit Fahrverboten nur vom eigenen Versagen ablenken. Ann-Kathrin Büsker.
Der Verkehrssektor hat im vergangenen Jahr zu viel CO2 ausgestoßen und damit seine Klimaziele gerissen, obwohl die gesamtdeutschen Ziele erreicht wurden. Gemäß Klimaschutzgesetz wird nun ein Sofortprogramm fällig, um nachzusteuern. Und dies sei, so Verkehrsminister Volker Wissing am Morgen im Deutschlandfunk, allein durch Fahrverbote am Wochenende leistbar.
So große Mengen kann man ad hoc nur mit dem Verzicht auf das Auto und den Lkw einsparen.
So der FDP-Politiker. 22 Millionen Tonnen CO2 einzusparen sei nötig, gemäß der alten Gesetzeslage. Die müsse deshalb jetzt geändert werden, so wie es das Bundeskabinett bereits beschlossen hatte. Wissing appelliert in einem Brief an die Spitzen der Ampelfraktionen, wo derzeit über die Gesetzesänderung gestritten wird.
Und man kann nicht hergehen und kann sagen, wir wollen einerseits die Sektorbetrachtung aufrechterhalten und andererseits dann den Leuten erzählen, das habe aber keine Auswirkungen auf die Verwendungsmöglichkeit des Autos. Und deswegen habe ich jetzt den Menschen mal gesagt, worum es hier geht, damit die Bürgerinnen und Bürger auch wissen, wer für was steht in Deutschland.
Er wolle Fahrverbote verhindern, das machte der Minister deutlich, nur die will auch niemand anders. Katharina Dröge, Grünen Co-Fraktionsvorsitzende, teilte schriftlich mit: Dass Volker Wissing jetzt Fahrverbote vorschlägt, wundert mich. Wir Grünen halten Fahrverbote für kein sinnvolles Mittel. Ihre Parteikollegin Lisa Bardum, Obfrau im Ausschuss für Klimaschutz und Energie, betonte im Deutschlandfunk, dass es darüber hinaus noch andere Maßnahmen gäbe, mit denen Emissionseinsparungen im Verkehrssektor erreicht werden können.
Hätte er 2021 zum Beispiel bereits ein Tempolimit eingeführt, womit man im Jahr ungefähr 8 Millionen Tonnen CO2 einsparen könnte, dann hätte er diese benötigten Mengeneinsparungen, die er vorgerechnet hat, ja längst erreicht. Insofern ist es eigentlich ein Offenbarungseid von ihm, eine Bankrotterklärung, dass er bisher nichts getan hat.
Keilte Bardum in Richtung Volker Wissing. Auch beim Hochlauf der Elektromobilität sieht sie politische Handlungsspielräume.
Man kann natürlich von den Leuten erwarten, dass sie Elektroautos kaufen, aber der Staat muss sich ja auch um die Ladeinfrastruktur kümmern, beispielsweise. Und da haben wir eben auch sehr wenig gesehen. Also die Verantwortung liegt dann schon bei dem Minister, der auch das entsprechende Ressort führt.
Den notwendigen Hochlauf der E-Mobilität betonte auch Wiebke Zimmer vom Think Tank Agora Verkehrswende im Deutschlandfunk. Derzeit verfehle Deutschland sein Ziel, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf die Straße zu bringen. Die Verkehrsexpertin fordert ein Gesamtkonzept.
Ich glaube, das Zentrale ist, dass wir mit einer Einzelmaßnahme den Verkehrssektor gar nicht auf Klimaschutzpfad bringen, sondern dass wir wirklich ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept brauchen. Also vom Hochlauf der Elektromobilität bei Pkw und Lkw bis hin zur Förderung des öffentlichen Verkehrs, des Rad- und Fußverkehrs.
Während der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe dem Verkehrsminister beipflichtet und die Grünen zur Zustimmung für die Gesetzesänderung auffordert, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe den Verkehrsminister. Dieser verstoße seit Amtsantritt gegen Recht und Gesetz. Denn auch wenn Volker Wissing in diesem Jahr auf die Notwendigkeit von Sofortprogrammen verweist,
und man kann nicht einfach Recht in die Welt setzen und es dann ignorieren.
Im vergangenen Jahr hatte der Minister trotz Überschreitung der Emissionsmengen kein Sofortprogramm auf den Weg gebracht, also keine zusätzlichen Maßnahmen eingeleitet. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte einer Klage der Umwelthilfe Recht gegeben und einen Rechtsbruch der Bundesregierung festgestellt. Diese hat jedoch Revision gegen das Urteil eingelegt.
Ann-Kathrin Büsker berichtete. Und wenn Sie das Thema noch weiter verfolgen werden wollen, dann habe ich noch einen Hörtipp für Sie im Podcast Der Tag, abrufbar ab 17 Uhr, also jetzt schon abrufbar in der DLF-Audiothek-App. Können Sie weiteres über Verkehrsminister Wissing hören und wie er die Fahrverbote am Wochenende für den Klimaschutz ins Spiel bringt. Ob das eine denkbare Maßnahme ist oder ein unnützes Horrorszenario. Mehr dazu im Podcast Der Tag, abrufbar in der DLF-Audiothek-App. Die bundeseinheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete und Asylbewerber, sie wird kommen. Dafür hat der Bundestag heute den Weg freigemacht. Mit der Bezahlkarte erhalten Geflüchtete staatliche Leistungen überwiegend als Guthaben und nicht mehr als Bargeld. Das soll verhindern, dass Migranten Geld an Schlepper oder an Familie und Freunde im Ausland überweisen. Ob Geflüchtete damit ein Stück weit entmündigt werden und wo überall diese Karte als Zahlungsmittel überhaupt gültig ist, darüber wurde viel gestritten. Volker Fintermer.
Formal stand das Gesetz zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht auf der Tagesordnung, mit dem ein deutlicher Schritt zur Digitalisierung beim innerbehördlichen Datenaustausch im Ausländerrecht verankert werden soll. Aber die Debatte drehte sich im Wesentlichen um die Bezahlkarte und deren bundeseinheitliche Rechtsgrundlagen, die von der Ampelkoalition nach dem Beschluss der Bund-Länder-Runde im vergangenen November noch in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht und über die bis zuletzt gerungen wurde. Diese Bundesregierung packe an, was über 20 Jahre liegen geblieben sei, betonte Innenministerin Nancy Faeser.
So gut das ist, dass wir das heute regeln, einheitlich für die Bundesrepublik, mag ich doch noch mal erwähnen, dass es einzelnen Bundesländern selbstverständlich freigestanden hätte, das auch in den letzten Jahren schon umzusetzen. Diese Möglichkeit hätte es für die Ministerpräsidenten längst gegeben.
Mit der Bezahlkarte sollen künftig Waren und Dienstleistungen des täglichen Lebens bezahlt werden können. Allein Überweisungen ins Ausland sollen nicht mehr möglich sein. Verantwortlich für die konkrete Umsetzung sind aber die Bundesländer. Das Bundeskabinett hatte die Reform bereits Anfang März gebilligt. Anschließend meldeten die Grünen aber weiteren Klärungsbedarf an. Darauf konzentrierte sich heute auch die Kritik der Union.
Über Monate hinweg ein Verschleppen. Und das hat den Grund darin, weil sie die Bezahlkarte im Grunde nicht wollen. Sie wollen die Ziele nicht, die damit verbunden sind, nämlich die Zuzugsanreize zu senken,
sagte der CSU-Politiker Stefan Stracke. Aber Andreas Audrich verteidigte prompt die Bedenken der Grünen und die Änderungen, die jetzt in die Reform Einzug gehalten haben.
Es ist mit der Regelung, die wir jetzt machen, ausgeschlossen, dass Menschen vor Ort aus der Gesellschaft herausgedrängt wird, weil wir eingefügt haben, dass das Existenzminimum zu jeder Zeit gewährleistet sein muss und nicht nur das, dass die Teilhabe von Menschen zu jeder Zeit zu garantieren ist.
Die Bezahlkarte dürfe die Integrationsmöglichkeiten für Geflüchtete nicht verhindern, betonen die Grünen. Aber genau das fordert etwa die AfD, für die die Karte nur ein erster Schritt in diese Richtung ist.
Wir werden dem Gesetzentwurf heute zustimmen. Langfristig gesehen wird in diesem unserem Land kein Platz mehr sein für Ausländer, die es sich leistungslos in der sozialen Hängematte Deutschland bequem machen. Hier schieben wir als AfD einen Riegel vor.
Auch die Vertreter des Bündnisses Sarah Wagenknecht begrüßen die Reform, weil dadurch mögliche Pull-Faktoren für Flüchtlinge begrenzt werden würden, während sich die Linke entschieden dagegen aussprach. So dass am Ende ein für den Bundestag eher ungewöhnliches Abstimmungsergebnis stand, das Bundestagspräsidentin Bärbel Baas entgegennahm.
Das ist die Gruppe der BSW, das sind überwiegend die Koalitionsfraktionen und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Dagegen ist die Gruppe Die Linke, die Kollegin aus der Fraktion Die Grünen Bündnis 90 und die CDU-CSU-Fraktion.
Auch ein Beleg dafür, wie sehr bei diesen Fragen die Meinungen im Land auseinandergehen.
Volker Fintamer berichtete. Sie sind noch nicht volljährig und wurden schon wegen Terrorverdacht festgenommen. 4, 15 und 16 Jahre alte Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Joscha Weidenfeld mit den Einzelheiten.
Ihnen wird vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Die Jugendlichen sollen in Chatgruppen die Terrororganisation Islamischer Staat verherrlicht haben. Ihr Ziel sei es gewesen, Christen in Kirchen und Polizisten in Polizeiwachen mit Messern und Molotow-Cocktails anzugreifen. Einen konkreten Anschlagsplan mit Zeit und Ort habe es aber noch nicht gegeben. NRW-Innenminister Herbert Reul zeigte sich heute erschrocken über die Pläne der Jugendlichen. Er sprach von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gegen den Terrorismus zu kämpfen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um 15- und 16-jährige Jungen und Mädchen. Einer aus Baden-Württemberg, der Rest aus Düsseldorf, dem Märkischen Kreis und dem Landkreis Soest in NRW. Die Haftbefehle waren laut der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf bereits am Osterwochenende erlassen worden.
Joscha Weidenfeld berichtete. Gab es bei diesem Duell überhaupt etwas zu gewinnen? Fragen sich die einen. Ja, es brauchte diese Auseinandersetzung, sagen die anderen. Es geht um das TV-Duell gestern Abend zwischen CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt für die Landtagswahl in Thüringen und dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Es ist rechtlich zulässig, Höcke als Faschisten zu bezeichnen. Die Thüringer AfD ist vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Ist es also falsch, so jemanden wie Höcke eine mediale Bühne zu bieten? Oder muss das gerade sein, damit die extremen Politikvorstellungen der AfD entlarvt werden? Die Meinungen gehen auseinander. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard in Thüringen hat sich das Duell genauer angesehen.
Höcke wiederholte noch einmal seine Forderung, die EU aufzulösen.
Wir möchten, dass die Europäische Union stirbt, in dem Sinne, damit das wahre Europa leben kann.
Mario Vogt widersprach ihm darin heftig.
Das, was Sie wollen, sind leere Regale in Supermärkten in Deutschland. Arbeitslosigkeit und vor allen Dingen ein Wohlstandsvernichter. Sie legen quasi die Axt und brechen das Rückgrat der stärksten Exportnation, die es innerhalb Europas gibt.
Zweites Thema: Migration. Der Christdemokrat Vogt warb für gezielte Zuwanderung von Arbeitskräften, Höcke für massive Abschiebungen. Verblüffend für Vogt und die Weltmoderatoren war Höckes Neuinterpretation des umstrittenen Remigrationsbegriffs. Höcke meint damit nun angeblich die Rückkehr von ausgewanderten Deutschen.
1,5 Millionen Menschen, das muss man sich wirklich auf die Zunge zergehen lassen, sind in den letzten 30 Jahren ausgewandert. Überdurchschnittlich gut qualifiziert. Die müssen wir zurückholen in unser Land. Die müssen wir wieder für Deutschland begeistern.
Also Sie nehmen Abstand von der Remigration derjenigen, die
was,
hier sind?
Wir ganz,
ich hätte Ihnen mehr Mumm zugetraut, dass Sie zu Ihren Thesen stehen.
Höcke lehnte mehrfach ab, mit früheren Aussagen konfrontiert zu werden. Er konnte sich nicht erinnern, Dinge so gesagt oder geschrieben zu haben.
Das Buch ist mittlerweile jetzt schon 6 Jahre alt. Ich habe jetzt nicht jedes. Also
aber dann distanzieren Sie sich jetzt von Ihrem eigenen Buch?
Als Zitaten, ich distanziere mich von überhaupt gar nichts. Nur Sie können jetzt von mir nicht voraussetzen, dass ich nach 6 Jahren noch jede Passage meines Buches.
Nee, müssen Sie auch nicht. Verlaub, aber ich habe Sie ja gefragt, ich habe Sie ja nach heute gefragt.
Müsste ich erst
aber bleiben Sie denn dabei, dass Frau Özos in Deutschland nichts verloren hat?
Nochmal.
Wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben.
Ich müsste die Passage selbst nochmal.
Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen gerne.
Ich würde
soll ich sie nochmal vorlesen?
Es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben.
Auch seine Rede, in der er eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte, sei mutwillig missverstanden worden. Natürlich müsse man auch der Verbrechen des Nationalsozialismus gedenken. Aber
eine vitale Gedenkkultur, die fußt in erster Linie darauf, dass man sich der großen Wohltäter, dass man sich der genialen Menschen des eigenen Volkes, die die Menschheit auch im Ganzen vorangebracht haben, erinnert.
Der Christdemokrat Mario Vogt erwiderte, mit Blick auf den 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald.
Und ich finde, jemand, der im KZ Buchenwald Hausverbot hat, der darf nicht Thüringer Ministerpräsident werden. Und deswegen ist auch der richtige Tag, heute darüber zu diskutieren.
Auch beim Krieg Russlands in der Ukraine lagen die Kontrahenten denkbar weit auseinander. Mario Vogt forderte baldige Verhandlungen, aber auch Waffenlieferungen, damit sich die Ukraine verteidigen könne. Höcke dagegen sah nur Opfer.
Dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Und zwar um jeden Preis. Wer Waffen liefert, der will keinen Frieden, der will den Krieg. Russland ist auch ein bedrängtes Land und ich glaube, Russland will Frieden.
Um Landespolitik ging es beim vom Sender Welt TV organisierten Schlagabtausch der Spitzenkandidaten von CDU und AfD zur Landtagswahl im September in Thüringen kaum. Beiden gelang es so erfolgreich, den Namen des linken Ministerpräsidenten des Landes, Bodo Ramelow, nicht zu erwähnen. Mario Vogt brachte seine Intention, am umstrittenen Rededuell mit dem AfD-Rechtsaußen teilzunehmen, knapp auf den Punkt.
Die Auseinandersetzung des Jahres lautet CDU oder AfD.
Implizite Aussage, die Linke, in Umfragen drittstärkste Partei hinter AfD und CDU, spiele keine Rolle mehr. Und Höcke, vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem beobachtet, versuchte wieder einmal, der CDU eine Zusammenarbeit anzudienen.
Eine Hand ist weiterhin ausgestreckt. Wir machen eine bürgerlich-konservative, patriotische Wende in Thüringen. Und vielleicht setzen wir uns da doch noch
Herr Höcke, auf. Sie sind nicht bürgerlich, Sie sind völkisch. Ich bin demokratisch, Sie sind autoritär. Und deswegen will ich nicht mit Ihnen zusammen.
Meine Herren, wir hatten für dieses Duell
das Schlusswort nach 72 statt geplanten 45 Minuten. Ein Sieger nach Punkten gab es im Duell nicht.
Das TV-Duell Vogt-Höcke, Ben Henry Bernhard berichtete. Will Russland die bevorstehenden Europawahlen im Juni gezielt beeinflussen? Ja. Davon geht Belgiens Premierminister Alexander De Croo aus und er bezieht sich dabei auf neueste Erkenntnisse belgischer Geheimdienste. Andreas Meyer-Feist.
Belgiens Premier Alexander De Croo sprach von direkten russischen Einflussversuchen auf Europawahlkandidaten, allerdings ohne Namen zu nennen. Die belgische Justiz habe in diesem Zusammenhang Ermittlungen aufgenommen. Der belgische Premier erklärte am Morgen in Brüssel, russische Netzwerke seien an Europapolitiker herangetreten und hätten diese auch bezahlt, um die russische Agenda voranzutreiben. Diese Aktivitäten würden sich auf zahlreiche EU-Länder erstrecken. Brüssel stehe aber im Zentrum. Ziel sei es, möglichst viele prorussische Kandidaten ins Europaparlament zu bringen. Diese Einmischung dürfe nicht unerwidert bleiben. Dass jetzt die belgische Justiz in dieser Sache ermittelt, zeigt, wie ernst die Vorwürfe genommen werden und wie stark die Indizien sind. Damit scheinen sich die Hinweise zu bestätigen, die zuvor schon Geheimdienste aus Tschechien geliefert hatten. Mit Spannung dürfte jetzt der Ausgang der belgischen Ermittlungen erwartet werden. Vor allem zur Frage, wer sich im Fadenkreuz russischer Netzwerke verstrickt haben könnte.
Andreas Meyer-Feist war das. Wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, der hochumstrittene Palästina-Kongress in Berlin ist von der Polizei unterbrochen worden. Der Grund, dort sprach ein palästinensischer Aktivist, gegen den in Deutschland ein Betätigungsverbot vorliegt. Eigentlich soll der Kongress bis Sonntag stattfinden. Ja, und worum es bei dem Kongress geht und um seine Kontroverse, Sebastian Engelbrecht.
Der Palästina-Kongress findet in einem Gewerbegebiet in Berlin-Tempelhof statt, in einem Raum, in dem sonst große Hochzeiten gefeiert werden. 850 Aktivisten haben sich angemeldet, die Polizei beschränkt die Zahl der Teilnehmer aber auf 250 am Tag. Insgesamt 2500 Polizisten sollen beim Kongress der Pro-Palästina-Gruppierungen für Ordnung und Sicherheit sorgen. Ein Redner gibt zu Beginn die Parole aus.
Hoch die internationale Solidarität! Lang lebe Palästina! Hoch der Palästina-Kongress! Wir klagen an!
Die Veranstalter, vor allem palästinensische und marxistische Gruppen, auch die Israel-Boykott-Bewegung BDS, klagen die Bundesregierung in ihren Reden an, dass sie Israel mit Waffen unterstütze. Sie werfen Israel einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vor. Das Massaker der Hamas an mehr als 1100 Israelis vom 7. Oktober lassen sie dabei unerwähnt. Bei der Eröffnungspressekonferenz erklärt Kongresssprecherin Karin De Rigo:
Wir werden weiterhin protestieren und dafür uns einsetzen, dass der Völkermord endet und dass Deutschland jegliche Mitverantwortung für die jahrzehntelange Unterdrückung der palästinensischen Volkes durch Israel beendet. Wir trauen der Regierungskoalition nicht zu, mit ihrer mörderischen Komplizenschaft zu brechen und wollen uns mit der breiten Pro-Palästina-Bewegung über notwendige Schritte unterhalten.
Der Eröffnungsredner fügt ein paar Stunden später beim Kongress hinzu, man werde die Macht des sogenannten kolonialen Regimes, womit er Israel meint, wie auch des deutschen Staates, brechen. Vor den beiden Staaten, wie auch vor jedem einzelnen beim Kongress eingesetzten Polizisten, werde man sich nicht beugen, sondern sie anklagen und zur Verantwortung ziehen.
We will not bow down, we will accuse you and we will hold you accountable. This we promise you.
Zu den Rednern des Kongresses gehören auch der ehemalige griechische Finanzminister Yannis Varoufakis und der britisch-palästinensische Mediziner Rassan Abusita, Rektor der Universität Glasgow. Die Bundespolizei verhinderte Abusitas Einreise nach Informationen von Kongressverantwortlichen am Berliner Flughafen. Ihm werden in Großbritannien von einigen Gruppen antisemitische Positionen und die Unterstützung anti-israelischen Terrors vorgeworfen. Auf der anderen Seite hat sich in Berlin ein Bündnis gegen antisemitischen Terror aus Parteien von der Linken bis zur CDU-CSU, Verbänden wie dem Zentralrat der Juden und der Deutsch-Israelischen Gesellschaft gebildet. Ziel des Kongresses sei die Unterstützung von Terror und blanker Hass gegen Israel, heißt es in einer Stellungnahme. Der Kongress wolle antisemitischen Terror legitimieren. Am Rand der Pressekonferenz protestieren etwa 20 Personen gegen den Kongress. Einer von ihnen, der sich als Stefan vorstellt, erwartet vom Palästina-Kongress nur Hass, Halbwahrheiten und Lügen.
Die Palästinenser oder die Befürworter, die reden ja mal gern von Widerstand gegen irgendein Unrechtsregime oder Zustand und von einem freien Palästina. Und wir haben eben darauf hingewiesen, dass die Palästinenser mit ihrem Kampf überhaupt nicht nur keine Freiheit bewirken, sondern auch gar nicht wollen. Also dass die Art, wie sie kämpfen, sie haben einfach nur Leute verstümmelt und vergewaltigt und verbrannt und zerstört.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner findet es unerträglich, dass der Kongress in Berlin stattfindet. Man dulde in Berlin keinen Antisemitismus, Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden, so Wegner. Deshalb werde die Berliner Polizei konsequent durchgreifen, sollte es bei diesem Treffen zu antisemitischen Äußerungen oder Straftaten kommen.
Hintergründe zum umstrittenen Palästina-Kongress in Berlin waren das von Sebastian Engelbrecht. Und ich hatte es bereits gesagt, inzwischen wurde der Kongress von der Polizei unterbrochen. Nachdem Israel in der letzten Woche ein iranisches Konsulatsgebäude in Damaskus angegriffen hat, rechnen viele mit Vergeltung. In US-Medienberichten heißt es, es sei keine Frage, ob ein iranischer Angriff komme, sondern nur wann. In Israel machen sich deshalb viele Sorgen. Das Land ist in Alarmbereitschaft und dabei ist völlig unklar, was ein Ziel des Regimes in Teheran sein könnte und ob ein direkter Angriff auf Israel wahrscheinlich ist. Jan-Christoph Kitzler.
Manche in Israel nehmen die aktuelle Bedrohungslage noch mit Humor. Zum Beispiel der TV-Reporter, der von seiner Kollegin gefragt wird, ob er auf einen Angriff des Iran vorbereitet sei. Er habe eine Dose Kichererbsen, sagt er lachend. Vielleicht kaufe er jetzt noch eine. Anderen ist nicht mehr zum Lachen zumute, seit US-Medien gemeldet haben, es sei keine Frage, ob ein Angriff des Iran auf Israel komme, sondern nur noch wann. Heute Morgen wurden Israelis wach mit Meldungen, ein Angriff in den nächsten 48 Stunden stehe bevor. US-Bedienstete in Israel wurden angewiesen, auf Reisen außerhalb des Großraums Tel Aviv von Jerusalem und Beersheba zu verzichten. Die Bedrohung ist offenbar akut geworden, nachdem Israel am 1. April das iranische Konsulat in Damaskus angegriffen und dort mehrere hochrangige Militärs getötet hatte. Irans Revolutionsführer Khamenei hatte gestern noch einmal betont, dass dieser Angriff nicht ungesühnt bleiben werde. Konsulate und Botschaften in jedem Land sind Teil der Seele des Landes, dem sie gehören. Wenn die Israelis unser Konsulat angreifen, ist es, als hätten sie unser Land angegriffen. Dies ist eine internationale Norm. Völlig unklar ist jedoch, wie die Reaktion ausfallen wird, sollte es sie denn geben. Denkbar ist zum Beispiel ein Angriff auf eine israelische Botschaft, ein Schlag durch die Hisbollah-Miliz im Libanon, die vom Iran unterstützt wird, oder ein direkter Schlag. Israels Armeesprecher Daniel Hagari erinnerte gestern Abend daran, dass die Bedrohung durch den Iran grundsätzlich nicht neu sei. Übrigens wird der Staat Israel auf die ein oder andere Weise wöchentlich, wenn nicht fast täglich, von iranischen Streitkräften angegriffen, aus dem Jemen, dem Irak und Syrien. Und unsere Verteidigungssysteme fangen diese Bedrohungen ab. Dennoch, wir sind vorbereitet und in höchster Alarmbereitschaft, sowohl defensiv als auch offensiv. Und wir werden wissen, wie wir sowohl die Öffentlichkeit informieren, als auch mit jeder Bedrohung umgehen können. In den letzten Tagen hatten sich mehrere Seiten um Deeskalation bemüht. Unter anderem hatten die USA mehrere arabische Staaten gebeten, Einfluss auf den Iran zu nehmen. Matthew Miller, Sprecher von US-Außenminister Blinken, sagte in Washington: Wir haben eine Reihe von Kontakten aufgenommen, um mit ausländischen Kollegen zu sprechen und dem Iran diese klare Botschaft zu übermitteln. Sie sollten diesen Konflikt nicht eskalieren lassen. Wir sind weiterhin besorgt über die Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten, an deren Eindämmung wir seit den Anschlägen vom 7. Oktober gearbeitet haben. gearbeitet haben und insbesondere über die Drohungen, die der Iran in den letzten Tagen gegen Israel und das israelische Volk ausgesprochen hat. Doch auch aus dem Iran gab es in den letzten Tagen auf Umwegen offenbar Signale der relativen Zurückhaltung. Medienberichten zufolge ließ Irans Außenminister über den Oman in Richtung USA mitteilen, man werde auf Israels Angriff antworten, aber so, dass eine größere Eskalation vermieden werde. Das habe auch mit innenpolitischen Problemen des Mullah-Regimes in Teheran zu tun. Und so läuft zwischen Israel und dem Iran in diesen Stunden vor allem ein psychologischer Krieg, der viele Menschen in Israel sehr besorgt macht und das Land einmal mehr in Alarmbereitschaft versetzt.
Über die Lage in Israel und die Frage, kommt ein Angriff aus dem Iran, berichtete Jan-Christoph Kitzler. Damit enden diese Informationen am Abend. Maria Grunwald sagt, danke für Ihr Interesse, machen Sie es gut.